Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske. Vor einer guten Woche, da ist der Streit um Antisemitismusvorwürfe gegen die Documenta in Kassel eskaliert und ein als antisemitisch eingestuftes Kunstwerk musste abgebaut werden. Das Thema ist damit allerdings längst nicht vom Tisch. Gestern hat Hessens Ministerpräsident Boris Rhein den Verantwortlichen Fehler vorgeworfen. Alle weiteren Werke sollen jetzt mithilfe externer Expertise auf antisemitische Inhalte geprüft werden. Dabei forderte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein künftig mehr Mitsprache des Bundes bei der Kasseler Kunstschau. Auch das ein Vorstoß zu Strukturveränderungen, die Kulturstaatsministerin Claudia Roth mit einem 5-Punkte-Plan umsetzen will. Ihr geht es vor allem darum, das Missverhältnis zwischen lokaler Verantwortlichkeit und internationaler Bedeutung der Schau auszugleichen. Der Kasseler OB Christian Geselle und zwei Amtsvorgänger zeigten sich heute entrüstet über diese Pläne. Geselle drohte sogar damit, notfalls die Schau allein zu finanzieren. Und wie reagiert Rohan Rupa, das Künstlerkollektiv, das die Documenta verantwortet? Für die antisemitischen Motive hatte es sich vergangene Woche entschuldigt in einem Statement. Wir hatten heute Gelegenheit, mit Rohan Rupa zu sprechen, mit Hilfe einer Übersetzerin, denn die Mitglieder der Gruppe äußern sich nur noch auf Indonesisch, vielleicht ja aus Furcht, missverstanden zu werden. Glauben Sie, dass diese Documenta trotz der aktuellen Ereignisse noch wie geplant weiter stattfinden kann? Das war unsere erste Frage an A.D. Dharmawan von Rohan Rupa.
Ja, wir und alle Künstler sind uns einig, dass wir die Ausstellung weiter offen halten und alle geplanten Aktivitäten durchführen wollen. Wegen der aktuellen Probleme hat das nicht bei allen Programmen geklappt. Wir mussten einige öffentliche Veranstaltungen neu organisieren oder verschieben, da viele unserer Teammitglieder an Covid erkrankt oder erschöpft waren. Um alles realisieren zu können, brauchten wir neues Personal, aber viele der Künstler und Kollektive können sich gut selbst organisieren. Ganz wichtig ist auch das anhaltende öffentliche Interesse an dieser Documenta 15. Trotz aller Diskussionen in den Medien und deren Auswirkungen auf politische Entscheidungen in Deutschland steht fest, dass diese Ausstellung bis jetzt von der Öffentlichkeit beachtet wird. Es gab keinerlei Forderungen seitens der Öffentlichkeit, die Documenta 15 zu schließen oder zu beenden.
Haben Sie den Eindruck, dass die Documenta zensiert wird?
Wir haben die umstrittene Arbeit von Taring Padi gemeinsam mit den Künstlern abgebaut, weil wir uns alle der Verantwortung bewusst waren, dass wir viele Menschen verletzt haben. Wir haben uns dafür entschuldigt. Eine antisemitische Intention hat es nie gegeben, weder bei uns noch bei Taring Padi. Nach dem Vorfall erfuhren wir lediglich über ein Statement der Geschäftsführung, dass eine Untersuchungskommission gebildet werden soll, die sich vorbehält, Künstler auszuladen und Werke abzuhängen. Das zu hören, lässt bei uns Befürchtungen aufkommen, dass es sich um einen Zensurprozess handelt. Sowohl wir als auch die Künstler haben bereits unsere Ablehnung dieser Kommission zum Ausdruck gebracht. Nach dem Lumbung-Konzept sind Dialog und gemeinsame Besprechung das wichtigste Mittel, um einen Konsens zu erzielen. Wir haben uns daher gemeinsam mit den Künstlern, mit der Geschäftsführerin getroffen, um darüber zu diskutieren. Zusammen mit den Künstlern denken wir momentan über andere Wege nach, wie wir Bildung, Engagement, Kontextualisierung und Diskussion fördern können, um mit eventuell neuen Missverständnissen besser umzugehen.
Was kann denn jetzt daraus noch entstehen?
Wir hoffen, dass diese Ausstellung ein wichtiges Momentum darstellt, um einen Dialog mit der Realität des globalen Südens zu beginnen. Dabei ist Offenheit von allen Seiten nötig. Wir sind hier, um uns auszutauschen und voneinander zu lernen. Wir können hier lernen, die Weltsicht, Wahrnehmung und Geschichte aus anderen Teilen der Welt zu verstehen. Auch Deutschland sollte sich einem Kunstverständnis öffnen, das anders ist. Das ist ja gerade so interessant an der Documenta und macht sie zu einem internationalen Event.
Wie ist denn die Stimmung unter den Künstlerinnen und Künstlern?
Die Stimmung ist ziemlich durchmischt. Die Künstler fühlen sich unruhig und besorgt, aber sie arbeiten dennoch weiter und schöpfen positive Energie aus den Begegnungen mit dem Publikum. Trotzdem sind wir und die Künstler sehr besorgt über die Drohungen, Hassbotschaften und den Rassismus, die uns aus den sozialen Medien entgegenschlagen und sogar von einigen Mitarbeitern unserer öffentlichen Veranstaltungen kamen. Wir bedanken uns sehr bei allen Künstlern und dem Team der Documenta und bei allen Menschen, die uns unterstützen, weiter mit uns zusammenarbeiten und in dieser Situation hinter uns stehen. Mithilfe des Lumbung-Prinzips kommunizieren wir weiterhin kollektiv zusammen mit den Künstlern, um eine bessere Lösung zu finden.
Sind Sie selbst traurig oder enttäuscht?
Ja, sedih dan kecewa pasti.
Natürlich sind wir traurig und enttäuscht, aber wir freuen uns auch über die positive Resonanz, die wir von vielen Menschen bekommen, besonders auch von der Bevölkerung in Kassel. Auf der Grundlage des Lumbung-Ansatzes sehen wir die Ausstellung und das Engagement in Kassel nicht als Endstation, sondern vielmehr als Anfang einer Reise, die sich immer weiter fortsetzen wird, auch nach der Documenta 15, indem wir Netzwerke bilden, Kooperationen und Treffen organisieren, die schon vor und während der Documenta angestoßen wurden, sowohl in Kassel als auch an anderen Orten.
Lokal maupun di Kassel.
Ade Damavan war das vom Künstlerkollektiv Roan Rupa, das die Documenta verantwortet. 5 Jahre ist es jetzt her, dass Frank Hastorf die Berliner Volksbühne verlassen hat, nach etwa 25 Jahren. Und seitdem scheint ein Fluch auf diesem Theater zu liegen. Erst scheiterte Chris Derkon, der mit der legendären Volksbühnengeschichte so überhaupt nichts anzufangen wusste. Die Fans boykottierten also den neuen Intendanten, der nach einem knappen Jahr gehen musste wegen finanziellen Missmanagements. Dann Interimsintendant Klaus Dörr, auch er, der erfolgreiches Programm machte, hinterließ Scherben. Ihm wurden nämlich sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Große Hoffnungen ruhten dann im vergangenen Herbst auf René Polisch, erfolgreicher Regisseur und ein Vertreter der Castor-Volksbühne. Doch so ganz rund scheint es auch unter seiner Leitung bisher nicht zu laufen. Die Auslastung ist mau und die Presse ist sich einigermaßen einig in ihrem negativen Urteil zur ersten Spielzeit. Manche fordern sogar, die Kulturpolitik müsse Konsequenzen ziehen. Was ist da schon wieder schiefgelaufen? Anmerkungen von Barbara Behrendt.
2019 war das Echo auf René Polischs Berufung an die Volksbühne geteilt. Die einen monieren kleinmütige Entscheidungen. Wo bleibt das weibliche, junge, diverse Team, das der Kultursenator versprochen hat? Die anderen sehen Polisch als Erfolgsgarant und in ihm den bewährten Deckel für den Topf mit allen alten Volksbühnenstars wie Martin Wuttke, Inga Busch, Kathi Angerer. Nach einem Jahr Polisch-Intendanz muss man festhalten, enttäuscht hat er sie alle. Eine derart versemmelte Spielzeit hätten sich selbst die Skeptischsten wohl kaum träumen lassen. Und zwar auf allen Ebenen: Kunst, Kommunikation, Kasse. Dabei war es für Polisch ein Heimspiel. Ein Blick auf die Kommunikation. Angetreten ist Polisch mit verschiedenen TrägerInnen der Intendanz. Gemeinsam haben sie sich auf die Leitung beworben. Hauptsächlich SchauspielerInnen, die Vorschläge machen, mit wem sie arbeiten möchten. Doch ihre Namen werden nie offiziell und das Gehalt wird nur an einen Intendanten ausgezahlt. Als das Haus öffnet, steht auch nur ein Regisseur auf dem Programm, René Polisch. Gleich 3 seiner Inszenierungen dominieren den Spielplan und das bei angeblich so viel Teamwork. Polischs Führungsstil ist nicht transparent, sondern blickdicht. Die Abneigung gegen Marketing, beflissene Spielzeitkonferenzen oder Anbiederung ans Publikum ist dabei schöne alte Volksbühnentradition. Doch wenn einem auf der Suche nach dem Ensemble nach 6 Monaten erst eine Theatermitarbeiterin unter der Hand verraten muss, wer denn nun dazugehört, dann ist das der Geheimniskrämerei zu viel. Dann ist das Theater nicht autonom, aber nicht hermetisch, wie Polisch gern behauptet, sondern genau das. Hermetisch, abgeriegelt, ein Raum für jene mit dem richtigen Passwort. Schön, dass Polisch das Haus als Autor leiten will, mit neuen Stoffen inszeniert von den AutorInnen selbst. Nur leiten muss er es eben schon. In einem Interview räumt er ein, er wisse eigentlich gar nicht, was das für ein Job sei, Intendant. Ja, das merkt man. Auch ein Gespür für Spielregeln fehlt ihm. Anders ist nicht zu erklären, warum er, als seien Bühnen völlig austauschbar, parallel auch noch am Deutschen Theater in derselben Stadt inszeniert. Alles hinnehmbar, solange die Kunst stimmt. Doch neben Polischs eigenen müden Abenden, in denen er sein Theatermachen bespiegelt wie eh und je, ist auf der großen Bühne zunächst nur das erschütternd dilettantische Debüt 2 Regisseurinnen zu erleben, das ein verantwortungsbewusster Intendant nie freigegeben hätte. Später Erwartbares von Bekannten. Susanne Kennedy, die schon Chris Derkon ans Haus geholt hat, Constanza Makras, Florentina Holzinger. Inszenierungen neuer Künstler wie Cornel Mundruzzo und Julien Gosselin misslingen eher. Das schrägschöne Rockkonzerttheater des philippinischen Filmemachers Carven wird rasch abgesetzt. Vieles sei anders geplant gewesen, heißt es angesichts des dünnen Programms. Da ist sie wieder, die lahmende Kommunikation. Zuletzt zur Kasse. Es soll, das sagte Polish bei seiner Berufung, immer geil sein, wenn man dahin geht. Geil findet es das Publikum an der Volksbühne nicht. Jedenfalls ist die Auslastung mit 62% so schlecht wie an keiner anderen großen Berliner Bühne. Auch wenn die Zahlen Corona-bedingt nicht 100%ig vergleichbar sind. Nur als Fabian Hinrichs auf die Bühne trat, erinnerte der Jubel ein bisschen an alte Volksbühnenzeiten. Die alte Volksbühne aber ist tot und eine neue noch nicht zum Leben erweckt. Man muss jetzt nicht sofort noch Konsequenzen rufen, wie es der Berliner Tagesspiegel tut und den Intendanten unter die Guillotine legen. Die Pandemie lässt mildernde Umstände gelten. Doch ob Polish das riesige Volksbühnenpferd nochmal zum Traben kriegt, das wird immer fraglicher. Noch so eine komplett vertrödelte Spielzeit erträgt jedenfalls niemand.
Barbara Behrendt war das über die erste Spielzeit der Berliner Volksbühne unter der Leitung von René Polish. Es gibt dazu übrigens auch noch eine gute Nachricht. Nach einer Pause von mehreren Jahren kehrt nämlich die Schauspielerin Sophie Reuss im Herbst an das Theater zurück. Übermorgen und damit eine Woche später als ursprünglich geplant, will das Bundeskabinett über den Haushalt für das kommende Jahr entscheiden. Eine Verzögerung, die durch Zusatzwünsche von Ministerinnen und Ministern an Finanzminister Lindner verursacht wurde. Diese Zusatzwünsche wolle er nicht in der geforderten Höhe erfüllen, hatte Lindner vergangene Woche schon klargestellt. Die laufenden Gespräche mit den Ministerinnen und Ministern hätten daher eher tröstenden Charakter. Die freie Theaterszene hatte schon im Mai einen offenen Brief an Kulturstaatsministerin Claudia Roth übergeben mit der Bitte, sich für die Beibehaltung der derzeitigen Fördermittel des Bundes einzusetzen. Und ich habe den Dramatiker Thomas Köck gefragt, warum er diesen offenen Brief unterzeichnet hat.
Ich fand es erstmal wichtig, dass durch diese sogenannten Corona-Aufstockungen erstmal sozusagen ja auch bestimmte Lohnniveaus möglich war, abzudecken, auch in der freien Kunst, wo man sich ja an so eine unterhaltsame Selbstausbeutung für die Kulturnation Deutschland schon gewöhnt hat. Und durch diese Aufstockungen war es jetzt das erste Mal so, dass man gemerkt hat, so, okay, es gibt sinnvolle Honorare plötzlich in dem Bereich, in dem es das so nie gab. Und alleine deshalb fand ich das schon unterstützenswert. Gleichzeitig waren sehr viele andere neue Initiativen möglich. Insgesamt hat man gemerkt, was mit einer breit aufgestellten künstlerischen, kulturellen Förderung an Kultur möglich wird, an Zusammenarbeit. Und genau das waren alles Dinge, die man nicht jetzt einfach mir nichts, dir nichts wieder zurücknehmen sollte.
Sie haben schon angesprochen, die derzeitigen Fördermittel hängen auch mit der Corona-Pandemie zusammen. Aber wenn die freie Theaterszene jetzt wieder quasi normal arbeiten kann und auch Festivals wieder stattfinden, dann ist es doch eigentlich nur folgerichtig, dass Hilfen, die im Zusammenhang mit Corona eingeführt wurden, auch wieder auslaufen, oder?
Also die Lohnniveaus waren schon vor Corona so, dass man immer wieder eigentlich darauf hinweisen musste, das muss mal angepasst werden, so wie die Politikerinnen ja auch immer ihre Diätenrunde und ihre Lohnanpassung an Inflation und so weiter machen. Wir haben aktuell eine Inflation von 8%. Wie fängt man das mit den Honoraren auf, die sich jetzt auch nicht über die letzten Jahre anpassen konnten, weil die öffentlichen Mittel dementsprechend nie geliefert wurden?
Hat sich denn die Kulturstaatsministerin nochmal auf diesen offenen Brief zurückgemeldet?
Soweit ich weiß, hat sie bei der Tabori-Preisverleihung darauf hingewiesen, dass sie verspricht, darauf Rücksicht zu nehmen und dafür zu kämpfen. Aber das ist dann natürlich eine Veranstaltung, auf der man auch ungern was anderes sagen möchte.
Ihre Stücke werden ja auch an Staats- und Stadttheatern aufgeführt. Warum tut sich denn die freie Theaterszene bei ihren Forderungen hier nach mehr Unterstützung nicht mit den festen Häusern zusammen, nach dem Motto »Gemeinsam sind wir stark«?
Ich glaube, das betrifft letztlich sowieso alle. Also die sogenannten Stadt- und Staattheater diskutieren auch gerade rauf und runter die kommenden Einsparungen. Ich bin aktuell hier in Frankfurt, wo auch schon wieder Millionenbeträge gestrichen werden sollen. Klar, also man müsste sich da zusammenschließen. Ich glaube, nicht nur die freie Kunst und nicht nur die freie Theaterszene und die Stadttheaterszene, sondern ich glaube, insgesamt sollte man sich auch öffentlich mal zusammenschließen und mal sozusagen Umverteilung großflächig einfordern. Mit einem Herrn Lindner als Finanzminister ist es allerdings wahrscheinlich ein ziemlich herber Kampf.
Sie haben ja schon gesagt, Entlastungen muss es geben, auch für die Menschen wegen der steigenden Lebensmittel- und Energiepreise und dann natürlich auch gerechte Löhne, auch in der freien Theaterszene. Nun ist es andersrum aber so, dass gerade diese Entlastungen für Menschen wegen der steigenden Lebensmittel- und Energiepreise müssen genauso bezahlt werden, wie man den Klimawandel stoppen will, wie man Hilfe für die Ukraine bereitstellen will. Es gibt also zurzeit sehr viele außergewöhnliche Ausgaben für den Bund. Warum sollte der Bund in dieser Lage gerade die freie Theaterszene besonders fördern?
Ich glaube, die Frage, bevor man jetzt anfängt, Dinge gegeneinander auszuspielen, sollte sein, warum holt sich eine der reichsten Nationen dieser Erde das Geld nicht aus einem massiven Erbe, das über Jahre herangewachsen ist, aus massiven Familien- und Privatvermögen und nicht aus einer diffusen, anonymen Öffentlichkeit, die dann im Ende Millionen von Menschen sind, die unter einem normalen Lohnniveau arbeiten und durch die Inflation noch weiter runterrutschen. Ich verstehe die Rechnung einfach leider nicht.
Was sind da die Maßnahmen, die Ihnen vorschweben?
Ich glaube, um die Corona-Krise zu refinanzieren oder die Mittel, die dafür aufgebracht wurden, sollte man anstatt wieder öffentliche Gelder zu streichen, sollte man stattdessen anfangen, die Refinanzierungsgelder über Erbschaftssteuern reinzuholen, über Spitzenbesteuerungen, Spitzensteuersätze, über Vermögenssteuern. Man könnte endlich mal Amazon ordentlich besteuern. Man könnte überhaupt diese Internet-Giganten, die ja auch den Einzelhandel komplett kaputt machen, das könnte man alles irgendwie super besteuern und damit mal anfangen. Das will natürlich keiner angreifen, weil dann geht es um die Wirtschaftsnation. Ich glaube, man muss sich aber irgendwann mal entscheiden, ist man eine Kulturnation oder eine Wirtschaftsnation oder wie kriegt man beides unter den Hut? So.
Das war der Dramatiker Thomas Köcke über die Kritik der freien Theaterszene an Mittelkürzungen im Bundeshaushalt 2023. Ich kann gar nicht schlafen, wenn ich an all das denke, was ich fotografieren möchte, soll Sibylle Bergemann gesagt haben, eine Künstlerin, die zu DDR-Zeiten durch ihre Modefotografien zum Beispiel für die Zeitschrift populär wurde, die zufällig auch Sibylle hieß. Nach ihrem Tod im Jahr 2010 im Alter von 69 Jahren hat Sibylle Bergemann mehr als 1500 Aufnahmen hinterlassen, ein umfangreiches Archiv also. Dabei sind die Motive ganz unterschiedlich. Models und bekannte Schauspielerinnen wie Katharina Thalbach, aber auch unbekannte Menschen im Porträt und auf der Straße, Städte wie Berlin, New York oder Paris und offenbar auch Hunde. Der Titel einer Retrospektive auf Sibylle Bergemann in Berlin heißt nämlich jetzt Stadt, Land, Hund. Die Ausstellung in der Berlinischen Galerie wirft auch einen sehr persönlichen Blick auf das Werk der Künstlerin. Carsten Probst berichtet.
War es menschliche Scheu oder besondere Raffinesse, durch die Sibylle Bergemann ihre in der deutschen Fotografie einzigartig intimen Aufnahmen gelang? Sie selbst erzählte gern davon, dass sie lange zu schüchtern gewesen sei, um Menschen direkt anzusprechen, ob sie sie fotografieren dürfe. Deshalb habe sie es lieber sein lassen. Aber das war eine Übertreibung, denn Menschen bilden den Mittelpunkt ihres Werkes. An ihren frühen Aufnahmen lässt sich gut erahnen, wie Scheu und Raffinesse eine Allianz eingehen in Bergemanns Fotografie. Zum Beispiel bei den tanzenden Paaren, die sie in ihrer Serie über Klärchens Ballhaus von 1974 aufnimmt, einer Institution, die noch heute in der Berliner Auguststraße zu finden ist. Die Paare, die Bergemann dort fotografiert, scheint sie nicht um Erlaubnis gefragt zu haben. Sie steht jedenfalls in größerer, eigentlich unmöglicher Entfernung für ein Porträt. Und doch sind es außerordentlich intime Bilder, denn diese Paare tanzen nur für sich. Ihr für sich sein wollen scheint den ganzen Raum einzunehmen. 1974 zeigte Bergemann damit auch eine Gegenwelt zum sozialistischen Universalismus, in dem Individualität, Intimität als dekadent und bei künstlerischer Darstellung sogar als eine Art Verrat galten. Aus dem Nachlass lässt sich jetzt zeigen, dass diese Frage von Anfang an zu den Konstanten von Bergemanns Arbeitsweise gehörte.
Wir haben auch festgestellt, dass sie zwar gesagt hat, dass sie sich kaum getraut hat, Menschen zu fotografieren, und stattdessen Fenster, weil die Fenster ganz viel von den Menschen erzählen, die hinter diesen Fenstern leben. Aber beim Sichten dieser ersten 2000 Filme haben wir festgestellt, nee, sie hat sehr wohl ganz viele Menschen auch fotografiert.
Berichtet Sibylle Bergmanns Tochter Frieda von Wild, die den Nachlass betreut und die Ausstellung in der Berlinischen Galerie mit den Ergebnissen jahrelanger Recherche im Bildarchiv ihrer Mutter maßgeblich bereichert hat. Die Hängung der Ausstellung folgt einfühlsam der Entwicklung von Bergemanns Bildsprache über verschiedene Motivwelten. Die Bilder ihres ersten Auslandsaufenthaltes in Paris tauchen diese Stadt in einer poetischen Überblendung in die Atmosphäre des clandestinen Blickes, den Bergemann im Ostberlin der 60er und 70er Jahre geübt hatte und der auch ihre Auftragsarbeiten für die Ostberliner Modezeitschrift Sibylle prägte. Tanzende Paare, heimliche, wie aus den Augenwinkeln beobachtete Passantinnen, Modebilder, die wie zufällige Begegnungen wirken. Das Verschmelzen dieser Genres zeigt sich bis hinein in Bergemanns letzte Serie »Die Stadt«, in der sie Modefotografie und freie Schwarz-Weiß-Aufnahmen zusammenfließen lässt.
Sibylle Bergemann ebenso wie Barbara Klemm im Übrigen sagen das häufiger auch in Interviews, dass das für sie keinen Unterschied gemacht hat. Also Sibylle Bergemann sagt, ich habe immer fotografiert, egal ob ich einen Auftrag hatte oder nicht. Und Barbara Klemm sagte, es ging mir immer um das beste Bild.
So Kuratorin Katja Reich. Doch der Unterschied zwischen Sibylle Bergemanns Fotografie und derjenigen Barbara Klemms offenbart sich an der Genese früher und später Motive. Bergemanns schwarz-weiße und farbige Aufnahmen, Porträts, die aus Distanz und solchen, die selbstbewusst aus direkter Nähe aufgenommen wurden. Überall vermag sie es, Menschen mit vertrautem Blick zu sehen, ohne sie als Typus in Kategorien einzureihen. Egal wie schön, zufällig oder poetisch auch ihre Bilder im Einzelnen wirken, die Menschen darauf zeigen sich immer als vergängliche, leicht zerstörbare Einzelwesen. Ihr Erscheinen stets flüchtig und gar nicht so eindeutig, wie man anfangs glauben könnte. In den farbigen, späten Bildern zerfallen die optischen Oberflächen in verschiedene Muster und Reflexe von Eindrücken, die sich nur wie zufällig in einem Gesicht, einer Figur, einer Haltung oder einem Kleid angeordnet haben. Das einzig Universelle an Bergemanns Fotografien ist ihr Blick für die unendlich vielen Einzelnen.
Carsten Probst war das über die Ausstellung Stadtland Hund, eine Retrospektive auf die Fotografin Sibylle Bergemann in Berlin. Den Mitgliedern von Roan Rupa, die wir gerade noch im Interview hatten, steht möglicherweise neuer Ärger bevor. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Bei der Kasseler Staatsanwaltschaft und Polizei sind mehrere Strafanzeigen gegen Künstler und Verantwortliche der Dokumente eingegangen. Und nun prüft die Staatsanwaltschaft, ob bei einigen Kunstwerken der Anfangsverdacht eines strafbaren Verhaltens vorliegt. Dabei geht es um das Großbild People's Justice des indonesischen Kollektivs Taring Padi und die Bildserie Gernika Gaza des palästinensischen Künstlers Mohammed Al-Hawajiri. Auf dem Bild von Taring Padi sind unter anderem verunglimpfende Darstellungen israelischer Soldaten zu sehen. Die Bildserie Gernika Gaza setzt Israels Militäraktion im Gazastreifen mit dem Bombardement der spanischen Stadt Gernika durch die deutsche Luftwaffe im Jahr 1937 gleich. Der belarussische Philosoph und Radiojournalist Wladimir Maskewitsch wurde vor knapp einem Jahr verhaftet und blieb ohne Prozess in Untersuchungshaft. Eine Verhandlung erzwang er schließlich mit einem Hungerstreik. Das Urteil wurde letzte Woche Donnerstag verkündet. 5 Jahre Gefängnis. Die Schriftstellervereinigung Pennzentrum Deutschland hat das heute in einer Pressemitteilung scharf verurteilt und fordert zur Solidarität mit Wladimir Maskewitsch auf. Schreiben Sie an den Generalstaatsanwalt der Republik Belarus und verweisen Sie auf das Gebot der Menschenrechte, heißt es in der Pressemitteilung. Deutschland und Nigeria haben sich über einen Rahmenvertrag für die Rückgabe der rund 1.100 Benin-Bronzen in Deutschland geeinigt, der am Freitag in Berlin von Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth gemeinsam mit einem Vertreter Nigerias unterschrieben werden soll. Das ist sicher ein Schritt vorwärts in der Debatte um die Rückgabe der wertvollen Objekte, die 1897 bei einer sogenannten Strafexpedition von britischen Soldaten aus dem Palast im Königreich Benin geraubt wurden. Aber es ist eben kein Vertrag über die Übertragung der Eigentumsrechte. Die Direktorin des Kölner Rautenstrauch-Jost-Museums, Nanette Snoop, äußerte sich heute ebenfalls positiv zu den Entwicklungen, sagte aber auch, dass in Köln der Stadtrat über die Modalitäten zu entscheiden hätte. Die Stadt Köln ist Trägerin des Rautenstrauch-Jost-Museums. Bis eine Rückgabe also tatsächlich stattfinden kann, muss offenbar dann doch noch etwas mehr geschehen als die am Freitag stattfindende Vertragsunterzeichnung. Und noch eine Personalie zum Schluss. Der Schriftsteller Georg Klein wird für sein, Zitat, virtuoses Spiel mit bekannten Genres, die stets eine literarische Umwertung erfahren, Zitat Ende, mit dem großen Preis des Deutschen Literaturfonds Pavillons geehrt. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem vom NATO-Gipfel in Madrid. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.